Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Es fühlt sich nach Monaten an, seitdem wir das letzte Mal aufgenommen haben, seitdem wir unseren Saisonabschluss aufgenommen haben. Wahrscheinlich ist es das nicht. Honestly, ich habe keine Ahnung, wann das war. Aber ist trotzdem schon ein Stück her. Wir sind wieder da. Wir sprechen heute ein bisschen über die Dinge, die in den letzten Tagen, Wochen bei den Spurs passiert sind. Und sprechen dann am Ende ein bisschen über die EM mit Spurs-Bezug und danach auch kurz ohne. Wir wollten eigentlich zu dritt sein, jetzt ist leider Max krankheitsbedingt kurz ausgefallen, aber David ist zumindest an meiner Seite. Wie geht's dir?
Hi Felix, ich freue mich, dass wir wieder beisammen sitzen. 2 Wochen ist der Saisonrückblick, glaube ich, her ungefähr. Mir geht's gut. Wie ist denn bei dir, das hast du eben schon erwähnt, wie stark ist dein EM-Fieber ausgeprägt? Ich habe letzte Woche oder am Wochenende einen schönen Podcast gehört, den kennen vielleicht einige von euch, Football Klischees. Und da haben sie auch drüber gesprochen, über dieses Eurofever. Und da ging es dann quasi darum, dass sie mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, wo sie sich irgendwelche random Artikel zu so Mannschaftsvorschauen durchlesen. So Mannschaftsvorschau Slowakei oder Mannschaftsvorschau Albanien oder so. Kommt irgendwie so Sachen, die eigentlich komplett unrelated sind und die man sich vielleicht nicht so jeden Tag reinziehen würde, aber die man jetzt irgendwie mit Blick auf die bevorstehende Europameisterschaft dann sich mal durchliest. Und ich muss sagen, ich bin schon so langsam doch jetzt schon echt richtig, richtig heiß.
Ja, also ich auch, allerdings bin ich gerade relativ gestresst, deswegen ich habe gar nicht gerade nicht die Zeit, mich da so ein Deep Dive in alles reinzumachen. Aber ich habe Bock. Ich freue mich sehr, sehr aufs Eröffnungsspiel am Freitag. Samstag sind geile Partien. Ich glaube, Spanien, Kroatien und wer spielt noch? Italien?
Gott, jetzt erwischst du mich hier gerade. Italien, Albanien, genau, und Ungarn, Schweiz.
Genau. Ja. Was, 3 Spiele?
Ja, es ist ja immer 15, 18 und 21 Uhr.
Ach, stimmt, das sind ja so viele Mannschaften. Auf jeden Fall, auf den Tag freue ich mich, weil da habe ich Zeit. Das England-Spiel, das müsste ja am Sonntag sein, das kann ich wahrscheinlich nicht sehen. Also, okay, vielleicht wird es sau eng, weil ich an dem Tag hab ich einen Dreh. Das ist ein bisschen sad, weil ich mich natürlich aus Tottenham-Sicht, aus Tottenham-Sicht auf England freue, aber mit dem englischen Blick irgendwie so ein bisschen. Die Spurs haben aber leider keinen Engländer im Kader, beziehungsweise stellen keinen fürs den England-EM-Kader ab. Aber Bock habe ich auf jeden Fall. Mal gucken, wie viel ich dann am Ende gucken kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe so früher, als ich noch jung und sportlich war, so 2010 bis 16, glaube ich, habe ich, glaube ich, wirklich immer versucht, jedes einzelne Scheißspiel zu gucken. Das ging natürlich nicht. 2010 war ich auch noch in der Schule, 2012 auch. Aber 2014 habe ich, glaube ich, jedes einzelne Spiel geguckt. Glaube ich. Ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich glaube, ich habe jedes einzelne geschaut.
2014 was glaubst du, oder wann?
Ja, 2014.
Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was ich bei der WM 2014 habe. Ich habe nicht jedes Spiel geschaut, aber ich weiß noch sehr gut, dass ich, das war, glaube ich, Mexiko gegen Kamerun, 0-0. Wirklich, also eines der schlechtesten Spiele des Turniers, aber ich saß wirklich wie gebannt da vorm Fernseher und habe mir das in voller Gänze angeschaut. Das ist irgendwie, das war ein Spiel, das sich über mir eingebrannt hat. Ich werde auch versuchen, viel zu schauen. Tatsächlich, Ja, also ich habe mir schon, muss schon gestehen, dass ich mir jetzt die letzten Tage bei den Spielplan angeschaut habe, weil wir schon so die Kirschen rausgepickt habe. Also so die richtig guten Spiele, die ich auf jeden Fall schon gerne sehe, weil es gibt ja auch in der Gruppenphase einige tolle Duelle. Niederlande gegen Frankreich ist, glaube ich, dann nächste Woche Freitagabend. Und am Tag davor ist Kroatien-Spanien, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also auch
das ist am Samstag.
Spanien-Italien, sorry. Spanien-Italien ist am nächste Woche Donnerstag. Und dann ist ja auch noch Dänemark-England, auch in Frankfurt übrigens. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Das heißt, ich habe mir schon so ein paar Sachen rausgepickt, aber werde trotzdem versuchen, viele Spiele zu schauen. Hab auch ein bisschen so ein Auge auf Belgien. Bin ich ziemlich gespannt, was die machen. Unter Tedesco hab ein Auge auf die Niederlande. Und da wären wir dann direkt quasi in der nächsten Debatte. Wir greifen jetzt hier schon komplett vor, aber ich finde, dass ich
die Niederlande, glaube ich, den EM-Talk hinten machen, aber jetzt sind wir mittendrin, jetzt machen wir ihn
Die Niederlande sind für mich irgendwie eine der interessantesten Mannschaften irgendwie im Turnier. Das heißt, da will ich so ein bisschen ein Auge drauf haben und
die haben leider Koeman als Trainer.
Genau. Und Portugal, auch spannend, was die machen.
Und die darf man nicht unterschätzen, das wäre tatsächlich mein, sagen wir mal, Underground-Pick. Also es ist Portugal. Das ist jetzt nicht so, als wäre das ein absoluter Hot-Take, aber die haben schon ein sehr, sehr gutes, talentiertes Team. Ich denke, die klaren Top-Favoriten sind England, obviously, Frankreich natürlich und Deutschland als Gastgeber dann am Ende auch. Wie weit es bei denen, bei Deutschland da geht, muss man dann erstmal gucken, aber es würde mich zumindest nicht wundern, wenn Deutschland am Ende Europameister werden würde. Es sind aber viele wirklich interessante Teams dabei. Auf Spanien freue ich mich tatsächlich sehr. Die haben ein sehr, sehr interessantes Team. Italien auch. Ich habe hinten raus in der Rückrunde versucht, ein bisschen mehr Serie A zu gucken, auch wenn es nicht so einfach ist mit den Preisen, die DAZN so verlangt. da freue ich mich drauf und bin halt auf so ein paar Gruppen gespannt. Du hast gerade Niederlande angesprochen. Mein Take, es ist jetzt wirklich jeder, das ist kein Hot-Take mehr, jeder sagt, dass ich gehe nicht davon aus, dass Niederlande in der Gruppe Zweiter wird oder Erster. Ich glaube, die werden als Dritter einlaufen. Denkst aber du? Dadurch, dass ich halte von Koeman einfach so absurd wenig, dass ich nicht glaube, dass sie weit kommen.
Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Koeman ist, glaube ich, durchaus eine spaltende Person. Ich finde aber den Kader, den Niederlanden, extrem spannend. Jetzt haben sie De Jong verloren, Koopmeiners verloren, beide verletzungsbedingt abgereist. Aber ich finde, die haben echt spannende Leute.
Ja, aber die setzen ja nicht auf Mickey van de Ven. Was wollen wir machen? Ne?
Der hat ja jetzt der hat jetzt links gespielt, als Linksverteidiger beim Test gegen Kanada.
Aber beim letzten Spiel war er wieder nicht. Wieder mit Dreierkette gespielt und dann da war er dann nicht in der Mannschaft.
Also ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass die ein bisschen positiven überraschen. Aber es
Ich meine, wenn sie Zweiter werden in der Gruppe, ist das, glaube ich, für einige schon eine Überraschung, weil viele Österreich tatsächlich in dem Moment vorne sehen. Aber mal gucken. Jetzt, wo ich Mickey van de Ven schon angesprochen habe, können wir ja mal darüber sprechen, welche Spurs-Spiele überhaupt bei der EM jetzt dabei sind. Denn es sind nicht so viele. Es sind, sagen wir mal, 3,5. Es sind faktisch 4, aber da wir uns ja alles einig sind oder sicher sind, dass Pierre-Emile Højbjerg den Verein im Sommer verlässt, könnte man auch sagen, okay, es sind nur 3. Es ist Vicario, es ist Mickey van de Ven, es ist Højbjerg und es ist
Radu Dragušin.
Radu Dragušin. Und der ist leider neben Højbjerg auch der Einzige, der gesetzt sein wird. Die andere, Vicario wird wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, er wird nicht starten, auch wenn ich ihn für den besseren Torhüter halte als Donnarumma.
Man muss halt sagen, dass sich Donnarumma man kann jetzt zu seiner, ja, sag ich mal, kürzlichen Leistungen sagen, was man will. Er hat sich halt auch durch die EM 21 einen sehr großen Kredit erarbeitet. Er war ja, glaube ich, sogar Spieler des Turniers. Ja. Und hat da sehr, sehr gut performt. Also, ja, gut, das ist dann ein bisschen die, der Trade-off.
Und, ja, wie gesagt, Dragoschin wird bei Rumänien gesetzt sein, Van de Ven wahrscheinlich eben nicht spielen. Da wird halt Nathan Ake höchstwahrscheinlich in der Dreierkette die LIV-Position bekleiden. LIV. Was schade ist, was schade ist, wo ich aber sagen würde, okay, das ist zumindest noch in einem gewissen Rahmen verständlich, wenn man sich anguckt, was Kuhmann sonst so macht in Sachen Kadernominierungen. Ich meine, Marzen vom BVB ist einfach gar nicht dabei.
Ja doch, der wurde jetzt nachnominiert. Der wurde jetzt für De Jong nachnominiert.
Okay, aber trotzdem, er hat ihn aus dem Kader geschreckt, das reicht mir. Ja. wir hatten eigentlich mit deutlich mehr EM-Fahrern gerechnet. Mhm. Ich habe mir durchgeguckt, eigentlich waren 8 möglich, bis realistisch. Es war Udogi, ist natürlich mit der OP ausgefallen. Ja. Bitter, der wäre vielleicht sogar gestartet. Porro, keine Ahnung, warum der nicht dabei ist.
Das ist echt. Also, das ist halt. Es grenzt an eine Frechheit, was schon. Aber gut, das muss halt. Muss ja der Coach wissen.
Genau, dann James Maddison ist nicht dabei. Es klingt erstmal hart, aber wenn man sich anguckt, wer seine Konkurrenz ist, denkt man sich, okay, aufgrund der schlechten Rückrunde ist es vielleicht auch einfach verständlich. Ich meine, die Alternativen sind halt Foden, Palmer, Bellingham, Esse und halt in Anführungszeichen vielleicht noch Bowen, aber der ist halt Flügelspieler und da ist Maddison nun mal meistens nicht unterwegs. Daher ultra bitter, aber ich finde, er kann sich nach der Rückrunde auch nicht wirklich beschweren.
Ja, ja.
Also wenn man nach klarem Leistungsprinzip geht, dann muss man da halt Palmer mitnehmen, auch wenn ich mir zumindest vorstellen könnte, dass, das ist pure Spekulation, by the way, dass ein Maddison vielleicht eine bessere EM gespielt hätte, als es ein Palmer machen würde, aber who knows. Brandon Johnson ist nicht dabei, weil Wales in den Playoff im Finale gegen die Polen gescheitert sind, im Elfmeterschießen, und Timo Werner war zumindest noch, sagen wir mal, bis zu seiner Verletzung im sehr, 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 sehr erweiterten Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Aber selbst wenn er sich nicht verletzt hätte, wäre es natürlich super unrealistisch gewesen. Aber dass man jetzt nur 4 EM-Fahrer hat und keinen für England stellt, ist schon. Ist das besorgniserregend?
Ja, schon so ein bisschen. Ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt, ich glaube, dass die Tatsache, dass wir jetzt relativ wenig internationale Spieler haben, ist ja auch teilweise ja verschuldet durch Verletzungen und bei Porro auch ja nicht so wirklich nachvollziehbar. Jetzt speziell auf England bezogen, ist das ja, glaube ich, in der Momentaufnahme schon irgendwie so, wirft das so ein paar Fragezeichen auf. Ich glaube jetzt nicht, dass man da jetzt irgendwie eine langfristigen Krise ausrufen muss, weil wir auch sehen, dass wir ja auch zum Beispiel einen Mikey Moore, der in den Jugendmannschaften von England gerade komplett rasiert. Wir haben jetzt gerade irgendwie, ja, gerade ist es in der Momentaufnahme ein bisschen mau, aber ich habe die Hoffnung, dass sich das in Zukunft auch wieder ändert. Und gut, ja, und Maddison, das ist halt. Ich habe ja von euch so ein witziges Zitat gelesen bei Twitter irgendwie. Es ist mir jetzt gerade entfallen, aber so ein bisschen nach dem Motto, dass er entweder halt unplayable ist oder unsichtbar. Es war so quasi, Maddison hat 3 Phasen, in jeder Saison 3 Phasen. Unplayable, not available und not visible. Das sind quasi die 3 Phasen der Saison eines James Maddison. Und insofern finde ich, er hat das ja auch selbstkritisch ja auch zugegeben, hat sich ja auf Social Media zu Wort gemeldet. zu seiner Nicht-Nominierung hat auch geschrieben, dass er, wenn er ehrlich mit sich ist, dass quasi seine Leistungen seit dem Comeback und der Verletzung nicht ausgereicht haben. Das finde ich ist schon mal ein sehr gutes, ein gutes Zeichen der Reflexion. Und nichtsdestotrotz, und da stimme ich dir auch vollkommen zu, dass er hat natürlich verfügt über eine hohe individuelle Klasse, die halt in so einem Turnier auch entscheidend sein kann und hat auch schon wieder ein besonderes Skillset, das England, glaube ich, fehlen wird.
Ja, es ist, wie gesagt, verständlich ist es absolut, aber es ist auch grundsätzlich, wenn man sich anguckt, wen Gareth Southgate aus dem Kader gestrichen hat, die würden halt, abgesehen von Maguire, wären die halt alle bei Deutschland dabei. Vielleicht sogar gesetzt, okay. Das vielleicht nicht, aber Jack Grealish ist nicht dabei, James Maddison ist nicht dabei, Harry Maguire ist nicht dabei. Hat bestimmt sonst noch Spieler gestrichen, die ich jetzt gerade nicht im Kopf habe. Aber ist schon ein absurder Talentpool, aus dem England picken kann. Ich habe jetzt nur gerade mal nachgeguckt, zum Vergleich, 2016 bei der EM und 2018 bei der WM haben die Spurs noch 5 Spieler gestellt jeweils. 2016 waren es Danny Rose, Kyle Walker, Dele Alli, Eric Dier und Harry Kane. Und 2018 einfach nur Kyle Walker durch Kieran Trippier ersetzt. Also es sind schon, man hat schon sagen wir mal, deutlich an englischen Nationalspielern verloren. Früher hatte man den größten Block. Den hat jetzt in diesem Fall Crystal Palace.
Ja.
Die stehen die 4 oder 5? Ich bin Esse, Guehi, Wharton, das sind 3. Gott,
ja, Mann. Eze, Wharton, Guehi und Henderson, Dean Henderson als Backup-Goalie.
Genau, also die Frage war ja eben, ist es besorgniserregend? In a way, es ist jetzt, glaube ich.
Aber man soll es auch nicht überinterpretieren, weil wir haben ja auch quasi jetzt im letzten, wir haben ja jetzt auch quasi eine Wachablösung erlebt, sage ich mal, bei den englischen oder auch homegrown Pool in unserem Kader. Ein Harry Kane ist weg und der quasi James Maddison, das war ja dann der neue Kopf dieser englischen Fraktion, sage ich mal, in unserem Kader, und er hat es jetzt halt knapp verpasst. Das ist ärgerlich, klar, also aus dieser Spurs-Perspektive. Wenn man sich dann anschaut, dahinter haben wir dann ein Oliver Skipp, ein Ryan Sessegnon,
oder halt
auch nicht mehr. Guter Punkt. Wären wir jetzt noch schwerer drauf gekommen. Aber dann wird es halt auch schon ganz schnell sehr dünn, was so den Pool an englischen Spielern angeht. Und man sieht ja jetzt auch das, auch mit Blick auf diesen Sommer, man ist ja einem Conor Gallagher beispielsweise interessiert, der im England-Kader steht, dass da schon auch, glaube ich, innerhalb des Vereins noch Bestrebungen gibt, oder auch ein Eze, wobei das jetzt vielleicht auch nicht mega realistisch ist, wird aber auch immer wieder in Verbindung gebracht, dass schon auch im Verein, glaube ich, noch explizit auch nach englischen Spielern geschaut wird.
Genau. Und der relevante Punkt ist für mich, dass man da in den letzten Jahren einfach ganz offensichtlich schlechte Arbeit gemacht hat. Denn es waren ja durchaus immer wieder mal Spieler, die jetzt im Kader stehen, eben für günstiges Geld zu haben. Ich meine, im Winter erst Adam Wharton, den ich ja bei unserer Kaderplanung damals sogar noch vorgeschlagen hatte und gesagt, ich glaube, Wortlaut war, ich glaube, er ist so gut, man muss ihn verpflichten, selbst wenn er noch nicht gut genug für die Premier League ist. By the way, ist er, definitiv. Dass man halt einfach da gepennt hat und jetzt halt Unmengen an Geld zahlen muss. Ein Gallagher, wenn er kommen würde, kostet 40 Millionen, absolutes Minimum, eher mehr. Ein Esse würde 60 plus kosten. Also man muss da ganz, 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 ganz tief in die Tasche greifen, um eben diese Homegrown-Spieler jetzt eben an Land zu ziehen. Aber du hast natürlich auch gesagt, man hat in der einen sehr großen Talentpool an Engländern in der eigenen Jugend. Also natürlich Mikey Moore als Paradebeispiel, Jamie Donnelly, Ashley Phillips etc. Also da kommen schon einige nach. Ob die da, es überhaupt im Profifußball alle schaffen, das sei mal dahingestellt. In die englische Nationalmannschaft, der ist der Weg noch viel, 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 viel weiter. Aber wenn man sich eben anguckt, dass man in den vergangenen Jahren oder halt wenn man 5 Jahre zurückgeht, halt auch noch einen Spieler wie einen Harry Winks im erweiterten Kreis hatte der Nationalmannschaft, ist es schon ein klarer Abfall diesbezüglich. Aber ja, das ist für mich jetzt, damit müssen wir halt jetzt leben. Erstaunlich finde ich, wie gesagt, einfach nur, dass man nur vier Spieler stellt, dass eben Porro nicht dabei ist, ist eine Frechheit, dass ein Udogi dabei ist, einfach so, nicht dabei ist, ein super viel Pech. Aber ja, trotz allem bin ich sehr, sehr gespannt auf die Spieler der Spurs, die eben spielen könnten. Einem Heuber wünsche ich ein super Turnier. Ich glaube, der wird da wieder sehr ordentlich performen, auch wenn es jetzt bei den Spurs ganz offensichtlich nicht mehr gepasst hat. Mag ich ihn als Spieler immer noch sehr, sehr gerne. Vicario wird wahrscheinlich eben nicht spielen, aber Vandeveen wird schon auf Einsatzzeit kommen. Dafür ist er einfach zu gut und zu flexibel einsetzbar. Und ich werde mir rein wegen Dragoschin welche versuchen, zumindest ein Rumänien-Spiel irgendwie unterzubringen. Ich weiß nicht wann. Wann sind die? Das gucke ich jetzt mal on the fly nach, wann die Rumänien-Spiele sind, ob das irgendwie geht. Am Montag spielen sie gegen die Ukraine. Da kann ich nicht. Am Samstag gegen Belgien, das könnte ich schaffen. Das wäre doch ein gutes Spiel. Da kann er dann gegen eine durchaus potente Offensive beweisen, dass er sich zeigen, denn Belgien hat, wie du schon angesprochen hast, einen super interessanten Kader. Man dachte ja irgendwie, okay, jetzt ist die goldene Generation vorbei, aber da kommt halt ordentlich Potenzial nach. Also Jeremy Doku natürlich, Amadou Onana, Openda, auch wenn der Leipzig-Spieler ist und ich ihn nicht mag, De Bruyne natürlich immer noch, Bakayoko müsste auch dabei sein. Ich habe jetzt den Kader nicht angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass er auch im Kader stehen sollte, außer er fehlt verletzungsbedingt, der ja auch für die Spurs im Sommer vielleicht interessant wäre, aber dazu kommen wir dann in der Transferfolge, die in, was weiß ich, 1, 2, 3 Wochen oder so, wir die aufnehmen und releasen. Genau, aber grundsätzlich ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben uns darauf jetzt gar nicht vorbereitet, aber ich frage dich trotzdem, wer wird Europameister? Bist du gemutet? Kann das sein?
Ja, sorry, ich war kurz gemutet. Aber das ist gut, weil dann hast du mein lautstarkes Grübeln. Hat man jetzt nicht auf der Tonspur gehört. Schwierig. Ich sage, wenn du jetzt, ich muss dir quasi aus der Pistole geschossen sagen, deshalb sag ich England. Ich weiß, es wird nicht passieren, Southgate, aber England.
In meiner Meinung nach sind sie absolut.
Also ja,
die sind am hungrigsten. Ja. Und haben den mindestens zweitbesten Kader, wenn nicht sogar besten. In der Defensive finde ich Frankreich ein ganzes Stück besser besetzt, wenn ich ehrlich bin. Ich halte von der Innenverteidigung, die England stellt, vergleichsweise wenig. Also immer noch einige sehr, sehr gute Spieler dabei, aber wenn man sich halt anguckt, mit wem Frankreich da um die Ecke kommt, ich meine, die haben Saliba, auch wenn wir den aus Gründen jetzt nicht ganz so sehr mögen, aber Upamecano, der zumindest mit dem Ball am Fuß sehr, sehr gut ist. Konate, die haben Pavard und so weiter. Also unfassbares Potenzial. Und dann haben sie ja noch auf den Außen Koundé, Theo Hernandez. Also bombastischer Kader. Ich sage... auch England. Im Finale gegen Deutschland. Damit es richtig brennt.
Ich weiß nicht, ich habe gerade noch gar nicht wirklich auf den... Also soweit habe ich mir den Turnierbaum noch nicht angeschaut. Kann das passieren?
Ja,
es oder kann passieren.
Ich habe einmal durchgetippt, wenn Deutschland Erster wird und England Erster sind, sind unterschiedlichen Trees.
Okay. Ja, spannend. Ich denke auch, dass England... Also England ist für mich absoluter Top-Favorit. Ich halte tatsächlich Frankreich halte ich nicht so viel von. Die müssen sicherlich auch zu den absoluten Top-Favoriten gezählt werden, aber ich denke, dass ja England noch ein Ticken besser ist.
Deine Überraschung, Hot-Take des Turniers?
Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, was lässt man als Überraschung durchgehen? Also
ich meine, du hast gesagt, Niederlande kommt da schon nicht weit.
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Niederlande wäre vielleicht ein Pick von mir. Ich weiß, dass das kann wirklich komplett in die Hose gehen. Aber die Niederlande würde ich nennen. Und ansonsten...
Ich persönlich tue mir ja mit Hot Takes oder also mal mit... Hottex, ein bisschen schwer, weil es kommen halt so viele Mannschaften weiter.
Ja.
So, ich habe damals halt auch gesagt, okay, Niederlande geht in der Gruppe raus, aber ich habe es durchgetippt, die waren halt Dritter und kommen trotzdem weiter.
Ja,
Daher, ich glaube, Portugal kommt weiter als man denkt.
Aber das ist auch keine Überraschung, weil die haben vor zwei Jahren vorletzte Europameisterschaft gewonnen, ne?
Ja.
Wobei, ja, also ich sag mal so, Niederlande kann ich mir gut vorstellen, dass die weiterkommen, als manche denken. Und als zweite Überraschung, weil ja, vielleicht auch jetzt keine Riesenüberraschung ist, würde ich vielleicht mal Rumänien in den Ring werfen, die ich mir gut vorstellen kann, auch in die K.O.-Phase auf jeden Fall kommen.
Ich sage jetzt einfach noch, damit es wild wird, Belgien ins Halbfinale. Warum? Keine Ahnung. Aber wird passieren.
Was ich auch noch reinwerfen will, achso, Enttäuschung, ja. Sorry, fahre fort.
Ja, ich habe gesagt, Enttäuschung bleibe ich aber trotzdem bei Niederlande. Ich glaube, die scheiden frühestmöglich aus. Also ich glaube, sie kommen... vielleicht über die besten Dritten weiter, aber dann in der ersten K.O.-Runde werden sie dann scheitern.
Wo ich mir nicht sicher bin, also wirklich, das ist einfach so eine Dauersache, die Schweiz. Weil es würde mich wirklich absolut gar nicht wundern, wenn die mit 0 Punkten aus dem Turnier rausfliegen. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die, wie immer gefühlt, im Achtelfinale, Viertelfinale sind und wie niemand das mitkriegt, wie die sich dann nach dem Turnier keiner an auch nur irgendeine Sekunde davon erinnern kann. Das ist sowieso ein Mysterium.
Ich musste gerade erstaunlich lange suchen, wo, in welcher Gruppe.
Ja, ne? das fängt schon an.
Ich weiß nicht, ich freue mich auf die Deutschlandspiele natürlich auch, aber ich finde die Gruppe wahnsinnig langweilig. Also,
ja, das ist echt kriminell schlimme Gruppe.
Also wenn man sich halt anguckt, so Albanien, Italien, Kroatien, Spanien, war es eine geile Gruppe. Oder Frankreich, Niederlande, Österreich, Polen. Und dann spielen wir gegen Schottland, die Schweiz und Ungarn. Aber ja, anderes Thema. Wollen wir noch irgendwas zur EM sagen? Hast du noch irgendwas? Oder wollen wir zu den Spurs-Updates übergehen?
Ja, lass uns zu den Spurs rübergehen. War ja eigentlich eh der Plan. Genau.
Ja, eigentlich wollten wir es andersrum machen. Genau, also es ist in den letzten Wochen jetzt nicht übermäßig viel passiert. Ein neues Trikot wurde released, was sagst du? Wir sind ja bei
das ist, Trikots das ist wirklich,
ausschließlich immer anderer Meinung.
Also das ist wirklich hier ein heißes Thema bei Under Lane. Ich finde das neue Trikot richtig geil. Ich finde auch die Aussätze, ich weiß, da bist du jetzt, glaube ich, wieder anderer Meinung. Ich finde auch die Aussätze und das dritte Trikot auch richtig geil. Ich finde alle Trikots dieses Jahr absolute Banger. Ich verstehe die Einwände bei dem zweiten Trikot, dass es komisch ist mit der Asymmetrie von Logo und Nike-Logo. Das sehe ich vollkommen ein, wäre geiler, wenn es anders wäre. Aber ich finde das Trikot trotzdem, ich finde trotzdem alle Trikots ein kompletter Banger. Würde ich mir alle kaufen.
Um dir mal einen Schritt entgegenzukommen.
Ja, ich merke dir, jetzt geht's schon los hier.
Ich finde das Heimtrikot auch sehr cool.
Und es hat blaue Hosen. Es hat blaue Hosen.
Genau, und die, ja. Und ausnahmsweise, also da müssen blaue Hosen dabei sein. Wenn das keine blauen Hosen gewesen wären, dann fände ich es total weird. Was ich aber übertrieben geil finde, ist, an diesen Hosen ganz unten sind ja noch so Elemente, weißt du, so weiße Linien. Und die machen es. Ja. Sag dir, das Banger-Trikot, das Heimtrikot finde ich super. Ich habe vor ein paar Wochen auf Twitter noch geschrieben, ist tendenziell nicht mein Style. Also Style von Trikot, ich werde es mir aber trotzdem holen. Es ist aber jetzt auch schon ein bisschen gewachsen. Bei mir auswärts und drittes Trikot.
Man muss ja dazu sagen, es ist noch gar nicht offiziell released worden.
Fair, aber ich meine, jeder weiß, wie sie aussehen. Die Asymmetrie macht mich wahnsinnig bei
dem. Ja, das verstehe ich.
Bei dem zweiten Trikot. Nicht nur also für mich ist, wenn du das Nike-Logo einfach in die Mitte machst, sieht schon mal deutlich besser aus. Einfach über das Spurs-Logo. Das geht noch. Das kriegst du platztechnisch schon hin. Noch viel schlimmer finde ich den Kragen. Der ist nämlich auch asymmetrisch. Und es sieht halt einfach ganz einfach nach Buspolster aus. Ist einfach so. Also es sieht einfach aus, als hätten, da hat der Designer, der war im Bus gesessen, hat drauf geguckt, boah, wäre ein geiles Trikot. ja.
Also ich
vielleicht werde ich noch warm damit. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich bin gespannt aufs dritte Trikot. Da mag ich den, also das ist das Grüne für alle, die das nicht auf dem Schirm haben, wo das Nike-Logo einfach nach unten
zeigt. Also das check ich einfach nicht. Also ich muss sagen, es stört mich jetzt nicht so massiv, aber ich check's einfach nicht. Aber ich muss sagen, das dritte Trikot finde ich von den Farben und vom Design, der finde ich übelst geil. Und das hat auch der, das hat ja diesen Retro-Crest, also so quasi die alte Badge. Das finde ich auch mega sick. Also das dritte Trikot finde ich ein kompletter Banger. Das mit dem Nike-Logo verstehe ich nicht so ganz, aber gefällt mir mega gut. Das zweite Trikot, du hast es gerade kurz gehört. Ja, ich verstehe diesen Punkt, so ein bisschen Buspolster und Pyjama und so, aber ich finde, es sieht einfach ziemlich nice aus. Es hat da auch so einen Retro-Touch, finde ich. Ich finde, es sieht cool aus. Also gefällt mir sehr, sehr gut.
Wie gesagt, vielleicht wächst das zweite noch, in meinem Ranking. Stand jetzt mag ich es wirklich gar nicht. Was aber für mich einfach an der Asymmetrie liegt, weil das finde ich einfach absurd. Also es tut mir leid. Entweder du packst alles in die Mitte oder du packst halt links und rechts was hin. Wenn das symmetrisch wäre, dann käme ich, glaube ich, mit dem Trikot deutlich besser zurecht. Das dritte, da habe ich mir noch keine klare Meinung gebildet, wenn ich ehrlich bin. Da bin ich noch unentschlossen. Da mag ich den Kragen auch überhaupt gar kein bisschen. Sonst finde ich das Trikot, sagen wir mal, mindestens interessant. Aber was wir sind ja zumindest, und das ist ja schon ungewöhnlich, wir sind ja zumindest beim Heimtrikot auf eine Wellenlänge.
Ja. Nee, also ich bin wirklich, da bin ich wirklich happy dieses Jahr. Ich finde es auch wirklich mal etwas kreativer als in den Jahren zuvor. Das gefällt mir auch. Gerade auch die Auswärtstrikots waren noch in den letzten Jahren kreativ, aber irgendwie, ja, in eine Art, die mir nicht gefallen hat. Wobei, letztes Jahr war auch geil, aber davor die Jahre. Vor allem 21-22 und 22-23 war ein bisschen weird. Aber
das war dieses pure clean weiße Shirt. Das war 21-22, ne? Also wo es nur weiß war. Gar nichts anderes.
Außer was meinst du jetzt?
Heimtrikot.
Nee, 21, 22. Achso, doch, ja, doch, du hast recht. Genau, das.
Das fand ich übertrieben scheiße.
Das fand ich wirklich also, scheiße. Das sehe ich total oft. Nicht. Max hat das ja auch in zig Variationen, hat das ja mit Bentancourt oder, glaube ich, mit Kulusevski, mit Bergwein und hat das in mehreren Variationen. Das fand ich aber auch wirklich absolute Frechheit.
Ich verstehe nicht, wie die Leute einfach nur ein weißes Shirt haben wollen. Also irgendwas muss das Shirt doch aufwerten. Ich fand das dieses Jahr cool mit den paar Akzenten, die das noch verbessern. Aber nur weiß sieht vor allem, das sieht der rote Sponsor auch nochmal so viel präsenter aus. Auch da obligatorische Anmerkung, wenn das Heimtrikot einen blauen Sponsor hätte, wäre es noch viel geiler.
Selbe Line.
aber ich finde das Heimtrikot trotzdem sehr, sehr gut. Aber genau, keine Ahnung. Wir wollten ja irgendwann mal irgendwie, eigentlich mal vor langer, langer Zeit, wollten wir, glaube ich, zum Zweijährigen
unseres Podcasts
machen.
Das ist leider untergegangen.
Wollten wir eigentlich die Trikots der letzten 10, 15 Jahre ranken. Das können wir ja noch nachholen, vielleicht in der Sommerpause. Jetzt auch mit dem Release der neuen Trikots ergibt es ja auf Tennis-Hilfe vielleicht nochmal ein bisschen mehr Sinn. Ich weiß, Max mag das Auswärtstrikot auch sehr, sehr gerne. Habe ich ihn kurz auf Twitter angebieft dafür. Aber ich glaube, die allermeisten sind auf jeden Fall mit dem Heimtrikot sehr zufrieden. Und da gehe ich auch mit, vor allem, weil es eben auch mal was anderes ist. Also mal wieder ein bisschen mutiger. Auswärts und drittes Trikot, da toben sie sich die Designer ja tendenziell sehr, sehr häufig aus. Manchmal mit Misses, manchmal mit sehr, sehr coolen Trikots. Aber bei den Heimtrikots bleiben sie, abgesehen vom 2020-21er Trikot, häufig sehr, sehr, ja, simpel. Deswegen finde ich es sehr schön, dass sie sich dieses Mal was getraut haben. Ja, wollen wir zu den anderen Themen?
Ja.
Gut, heute, ich wollte darüber kurz reden, weil es heute jetzt die Meldung gab, dass Real Madrid an Cristiano Romero interessiert sei. Nachrichten kommen aus Argentinien, aber wohl von relativ variablen Quellen. Erstens, keine Überraschung. Also mir war klar, dass das irgendwann passiert. Die Frage war nur, wann. Dass Romero das Potenzial hat, bei einem der größten Vereine der Welt zu spielen, das ist absolut klar, das muss jeder mit Fußballverstand wissen. Ich halte ihn für ohne Frage Top 5 Innenverteidiger der Welt, wahrscheinlich Top 3. Also ich finde einfach keine drei Innenverteidiger, die ich vor Romero setzen würde. Ich finde keinen einzigen, den ich klar vor Romero setzen würde. Saliba ist natürlich auf einem ähnlichen Niveau, aber und der ist für mich der Einzige in der Premier League, der wirklich auf dem gleichen Niveau spielt, aber sonst tue ich mir sehr, sehr schwer, andere Centerbacks zu finden, die ähnlich gut sind. Die Frage ist nur, also nehmen wir jetzt mal kurz an, das würde stimmen. Also einfach nur, sie wären interessiert und wollen ein Angebot machen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Spurs auch nur ansatzweise verhandlungsbereit sind. Ich halte Coti Romero für den besten Spieler, den die Spurs haben. Er hat noch 3 Jahre Vertrag. Die Spurs sind Stand jetzt nicht dazu gezwungen, irgendwas zu machen. Wenn man jetzt beispielsweise Harry Kane, die Situation mit Harry Kane vergleicht, der hatte halt nur noch 1 Jahr. Das heißt, die Frage war, verkaufen wir 100 Millionen oder Ablöse frei ziehen lassen, wenn er gehen will. Das ist bei Romero halt einfach nicht der Fall. Selbst wenn er daran interessiert wäre, wovon ich jetzt mal, sagen wir mal, ich würde mal behaupten, wenn Real anklopft, ist er zumindest nicht uninteressiert. Das heißt nicht, dass er jetzt unbedingt gehen möchte, aber er wird sich ein Angebot von Real natürlich anhören. Also er wäre ja dumm, wenn nicht. Real ist mit großem Abstand der größte Club der Welt. Viele, viele Spieler träumen davon, einmal das Trikot von Real zu tragen. Daher obvious, dass man, dass er darüber nachdenken würde. Aber ich gehe davon aus, dass die Spurs überhaupt nicht darin interessiert sind, ihn gehen zu lassen und auch relativ sowohl Romero als auch Real ist klar machen, in diesem Sommer passiert da gar nichts. Aber das war diese Meldung, wollte ich deswegen mal kurz besprechen, weil ich ein bisschen Angst bekommen habe, als ich das vorhin gelesen habe. Weil ich glaube, dass wenn wir im nächsten Jahr nicht einen deutlichen Schritt nach vorne machen, dass du eine Verlängerung von Romero quasi vergessen kannst. Also du musst nächstes Jahr in die Top 4 kommen, das ist das absolute Minimum. Ich finde, du musst tatsächlich auch einen Schritt auf Arsenal und City zumachen. Das heißt nicht, dass du aktiv wirklich im Meisterschaftskampf dabei sein musst. Das ist Stand jetzt ohne Transfers halt einfach auch noch sehr unrealistisch. Vielleicht reden wir Ende August, also das ist mir mega geil, wenn wir Ende August darüber reden, okay, die Spurs könnten vielleicht wirklich mit dem Kader ganz oben angreifen, aber sie müssen auf jeden Fall einen Schritt auf Arsenal City zumachen. Und ich will nächstes Jahr einen Titel sehen. I don't give a fuck welchen, bestenfalls die Euroleague. Ich würde mich auch mit dem League Cup zufrieden geben. Ich glaube, man muss jetzt einfach pushen, man muss jetzt auf Titel spielen. Postecoglou wird das sowieso machen. Aber ich glaube, dass man vor allem, um einen Spieler wie Christian Romero im Verein zu halten, musst du ihm halt die Perspektive bieten, dass er nicht nur um Titel mitspielt, sondern auch welche gewinnen kann. Ja. Und wenn wir beispielsweise jetzt nächstes Jahr Dritter werden, den FA Cup holen, im keine Ahnung, Euroleague-Halbfinale und League Cup irgendwo ausscheiden, dann könnte ich mir vorstellen, dass er verlängert, weil er sieht, okay, wir gehen in die absolut richtige Richtung. Aber wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder nur Vierter werden und keinen Titel holen, warum sollte er verlängern? Und er ist Vizekapitän, er ist für mich der beste Spieler, den wir haben. Um ihn müssen wir ein Team bilden. Und ich habe auch vorhin mal geguckt, es gibt keinen Spieler, also den ich lieber oder wo ich sagen würde, den müssen wir eher halten. Also ich habe jetzt einfach vorhin bin ich kurz den Kader durchgegangen und habe geschaut, wenn ich mir nur einen Spieler aus dem aktuellen Team aussuchen dürfte, der gehalten wird und alle anderen müssen aus welchem Grund auch immer ausgetauscht werden, dann würde ich Romero nehmen, weil ich ihn für den Spieler halte, um den man eine Mannschaft bauen sollte, schrecklich muss. Langer Monolog.
Alles gut. Vollkommene Zustimmung von meiner Seite. Ja, das ist so ein bisschen das Ding bei Spielern wie Romero, die jetzt halt schon was länger dabei sind und jetzt anders als ein zum Beispiel ein Udogi, der sich auch wirklich jetzt ja noch am Anfang seiner Karriere befindet, den wir langfristig, auch ein paar Pizarre, den wir langfristig unter Vertrag genommen haben, die offensichtlich noch über viele Jahre hinweg Eckpfeiler dieser Mannschaft sein sollen, ist halt ein Romero jetzt auch schon ein paar Jahre da, zählt zu den absoluten Leistungsträgern, du hast es vollkommen richtig gesagt, auch zu den Besten in seiner Position und hat diese Saison ja schon auch, ist mit gutem Beispiel vorangegangen, hat Führungsqualität bewiesen, aber du hast vollkommen recht, das ist kein schöner Gedanke, aber doch auch ein Gedanke, den man leider eben, oder eine Diskussion, die man führen muss. Er will sich auch entwickeln und er erwartet quasi eine Entwicklung der Mannschaft. Und wenn er die nicht mit uns gehen kann, dann ist es nicht gegeben, dass er bleiben will. Das ist, ich meine, gut, wir haben halt auch einen Sonny, bei dem man das eigentlich hätte auch sagen können. Der sich aber irgendwie dazu entschieden hat, trotzdem dem Verein treu zu bleiben. Der denke ich auch, ich weiß jetzt nicht, ob es da konkrete Angebote mal gab, der aber durchaus auch wahrscheinlich von seinem individuellen, persönlichen Karriereverlauf es auch Punkte gab, wo er vielleicht hätte sagen können, okay, ich will auch mal den nächsten Schritt gehen. Das aber nicht getan hat. Aber es ist nicht garantiert, dass das ein Romero auch so tut.
Ja, ich meine, Was ist, ja, das Problem ist bei Sony ist halt auch irgendwie eine Situation bei uns reingekommen, wo wir einfach auf einem klaren Weg nach oben waren und er hat konnte diesen Weg irgendwie mitgehen, hat sich in einen Verein verliebt, in die Premier League, vielleicht auch in die Stadt, aber Romero hat abgesehen von dieser Saison halt nur Scheiße bei den Spurs gesehen. Also halt, er hat die erste halbe Saison Nuno mitbekommen, dann eine gute Saison, also gute Rückrunde.
Und dann wobei Conte, ja irgendwie das Verhältnis zwischen Conte und Romero war, wirkt ja immer etwas abgekühlt irgendwie.
Ja, was heißt abgekühlt? Der hat ja mehr oder weniger zugegeben, dass er den Verein verlassen hätte, wenn Conte nicht verlassen
hätte. Ja, also klar, zum Ende klar, aber auch dann quasi in dieser guten Phase, finde ich, wirkte das immer so ein bisschen. Ja, die lagen sich jetzt nicht so in den Armen irgendwie. Da war, glaube ich, gab es andere Spieler, die irgendwie mit Conte enger waren. Wobei er selbst wahrscheinlich auch die ganze Mannschaft nicht so ein enges Verhältnis zu Conte hatte. Aber Romero auch eben halt auch nicht.
Ich muss es kurz erwähnen, weil es gerade reingekommen ist, die Bayern ziehen die Ausstiegsklausel bei Ito.
Oh.
Was sehr scheiße ist, weil das war mein Wunschtransfer für die linke Innenverteidigung, schrägstrich Linksverteidiger, also abgesehen von Calafiori, aber das ist sehr unwahrscheinlich, dass wir den an Land ziehen können. Ja, wollte ich nur ganz kurz erwähnen, weil ich das gerade gelesen habe.
Okay, das kommt unerwartet.
Ja, genau. Aber genau, wir müssen im Sommer viel, 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 viel machen, um Cuti Romero auch einen Kader irgendwie an die Seite zu stellen, also halt Spieler an die Seite zu stellen, die halt auf einem ähnlichen Niveau sind, die die Spurs deutlich besser machen. Dafür müssen wir dann viele, viele Spieler auch loswerden, die in den letzten Jahren den Kader irgendwie zugemüllt haben. Drei davon sind jetzt aktuell schon gegangen. Tanganga und Sessegnon wurden vor ein paar Tagen verabschiedet. Bei Sessegnon hat man die Option auf eine Vertragsverlängerung auf ein weiteres Jahr nicht genommen, also nicht gezogen. Was klar ist, er ist immer verletzt. Warum sollte man ihn länger im Kader haben? Trotz allem ist es sehr, sehr bitter, meiner Meinung nach, weil als er 2019 zu den Spurs gewechselt ist, war er schon ein sehr großes Talent, ein Spieler mit sehr viel Potenzial. Er hat das immer wieder mal kurz angedeutet, konnte aber aufgrund von Verletzungen halt auch, ist einfach nie in die Spur gekommen. Also es gab halt unter Antonio Conte mal kurz, ganz kurz eine Phase. Ich würde sagen, so Anfang der Saison 22, 23, wo man gesagt hat, okay, vielleicht wird es ja doch noch was, weil da hat er ein paar sehr ordentliche Spiele gemacht. Aber auch dieses Leistungshoch hat wirklich nicht lange angehalten. Und dann war er wieder verletzt und dann ist er gar nicht mehr in die Spur gekommen. Ich meine, wie viele Minuten hat er diese Saison oder letzte Saison für die Spurs gespielt? Er wurde einmal, glaube ich, eingewechselt. Und ich glaube, dass das tatsächlich sein einziges Spiel war. Kann das sein? Ich würde fast davon ausgehen, auch wenn ich jetzt gerade nicht nachgucke. Ist sehr, sehr bitter, aber absolut verständlich. Tanganga, da hatte man auch kurzzeitig Hoffnungen, dass da vielleicht mehr geht. Der hat, als er seine Debüts oder seine ersten Spiele unter José Mourinho gegeben hat, hat er absolut brillant gewirkt, hat, glaube ich, gegen Back-to-Back gegen Man City und Liverpool sehr gute Spiele gemacht. Und ich dachte tatsächlich, als Conte damals vorgestellt wurde als Trainer, dass er davon sehr profitieren könnte, weil ich ihn eben als rechten Innenverteidiger in der Dreierkette, ich dachte, dafür hat er das absolute Potenzial, ist ein athletischer Spieler, jemand, der nach vorne gehen kann, sehr schnell, aber sein Niveau hat bei den Spurs leider einfach nicht gereicht. Und auch bei ihm wurde der Vertrag quasi nicht verlängert. Und bei der Einzige, der zusätzlich noch gegangen ist, ist Tanguy Ndombele. Unser Top-Transfer. Bei dem wurde heute der Vertrag aufgelöst. Supi.
Don't cry because it's over. Smile because it happened. Schreibt, ja, nee. Schreibt Jack Whitbrook dazu.
Ja, das ist so. Ich behaupte das immer noch, ist wahrscheinlich einer der drei talentiertesten Spieler, die ich jemals im Tottenham-Trikot gesehen habe. Es ist unfassbar, was der an Tagen, an denen er Bock hatte, auf den Platz gebracht hat. Übertrieben pressingresistent, unfassbares technisches Niveau, Passqualitäten, Spielintelligenz tatsächlich in einigen Situationen auch. Aber er hatte, ja, auch wenn er das Talent immer hatte, aber den Arbeitswillen, sich wirklich langfristig auf Top-Niveau durchzusetzen, den hatte er ganz offensichtlich nicht. Das ist sehr schade. Aber es war jetzt die absolut richtige Entscheidung, den Vertrag aufzulösen. Es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, keine Meldungen darüber, wie diese Vertragsauflösung zustande gekommen ist. Denn er würde ja noch ein Jahresgehalt von irgendwie 12 Millionen oder so bekommen. Darauf wird er natürlich nicht komplett verzichten. Warum sollte er auch? Man wird ihm mit Sicherheit eine Abfindung zahlen, wie hoch die dann am Ende ist. Vielleicht ist sie 5 Millionen, vielleicht ist sie 6 Millionen. Irgendwie werden die Spurs vielleicht davon auch profitieren. Es ist die richtige Entscheidung. Man hat ihn endlich aus dem Verein. Er kann sich jetzt auch ganz neu irgendwo zeigen, auch wenn ich nicht glaube, dass er noch jemals wieder auf Top-Niveau irgendwo ankommen wird. Weil, wer nimmt ihn denn? Also der ist ja schon bei Galatasaray, no offense, aber auch da ist er schon nicht wirklich zum Zug gekommen, beziehungsweise war da nicht gesetzt und ich glaube Trainer und Fans waren überhaupt nicht begeistert von ihm. Das heißt, er Weg geht tendenziell eher nach unten. Ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt wieder nach Frankreich wechselt, bei einem durchschnittlichen Verein und da nochmal in der Heimat neu angreift, aber es würde mich doch sehr wundern, wenn es nochmal ein Tongi Ndombele Revival geben würde in den nächsten
Jahren. Ja, das letzte Mal, dass Tongi Ndombele auf dem Feld stand für die Spurs, und da waren wir, glaube ich, uns alle auch schon sicher, dass das letzte Mal dann war, einfach aufgrund der Körpersprache, war am 9. Januar 2022, das ist schon über 2 Jahre her, bei dem späten 3-1-Sieg im FA Cup gegen Morecambe, wo die Spurs ja lange 1-0 zurück lagen, damals Morecambe Dritt- oder Viertligist, ich bin gerade nicht ganz sicher, und dann Tongi Ndombele in der 70. Minute oder so ausgewechselt wurde und
massiv ausgebildet
vom Feld getrottet ist, sage ich mal, während die Spurs gerade, wie gesagt, hinten lagen gegen einen Verein, gegen den sie niemals hinten liegen sollten, in der 70. Minute und dabei auch den Unmut der Fans auf sich gezogen hat.
Ja, verständlicherweise. Ne? Also die Situation, ich war auch so sauer. Also ich meine, wenn er einfach nur ordentlich vom Feld gelaufen wäre, dann wäre das schon voll okay gewesen. Aber er hat wirklich so desinteressiert gewirkt, wie kaum ein Spieler jemals bei den Spurs. Und das ist, ich bin sehr, sehr froh, dass er weg ist. Und ich finde, er ist das Paradebeispiel für einen Spieler, dass man eben nicht nur nach Talent suchen sollte bei Fußballern, sondern eben auch nach Charakter, nach irgendwie Determination, dass man eben nicht sagt, okay, der hat in der Vergangenheit ein paar negative Schlagzeilen gemacht, aber er ist so gut. Solche Spieler will ich irgendwie einfach nicht mehr im Verein haben. Deswegen bin ich auch nicht für eine Ivan-Toney-Verpflichtung. Ich glaube, das könnte auch einfach zu viel Unruhe reinbringen. Denn es gibt so viele Spieler, die nicht das Talent hatten, auf Top-Niveau zu spielen und es trotzdem geschafft haben. Also für mich ist das Paradebeispiel, ist schon ein ganzes Stück her und hat mit den Spurs auch überhaupt nichts zu tun. Aber es war für mich war immer Ivica Olic, der einfach so viel höher gespielt hat. Also er hat bei den Bayern Champions League gespielt. Obwohl er das irgendwie nicht hätte tun sollen, in meinen Augen, also rein vom Talent. Und wir müssen eben nach Spielern schauen, die eben Talent haben, aber eben auch den nötigen Charakter, um sich wirklich bei den Spurs und auf Top-Niveau durchzusetzen. Ndombele hatte Zweiteres leider überhaupt nicht. Und damit wird man wohl am Ende des Transferfensters zurückgucken, also auf dieses Transferfensters, und auf die Sommertransferperiode 19-20 schauen. Und dann hat man Ndombele für 0 Euro gehen lassen, Sessegnon für 0 Euro gehen lassen, Jack Clark, ich weiß nicht, ob wir dafür überhaupt irgendwas bekommen haben. Ich erinnere mich nicht. Ich glaube ja, aber viel war es nicht. Ich,
4 Millionen.
Dann Giovanni Lo Celso wird auch nicht für übermäßiges Geld gehen. Und und dann, wenn man die Wintertransfers noch mit reinrechnet, also die Jets und Fernandes-Leihe, kannst du dich daran noch erinnern? und Steven Beichmann, der tatsächlich ja viel Geld eingebracht hat beim Verkauf, aber was für eine ein Katastrophenjahr in Sachen Transfers. Alle 6 Transfers, katastrophale Flops.
Ja, habe ich jetzt auch nochmal die Tage gelesen, hat irgendjemand geschrieben, dass dieses Transferfenster einen quasi mehrere Jahre zurückgeworfen hat. Und das klingt hart, aber das stimmt eigentlich.
Ja, natürlich.
Weil ich das in deiner Kaderplanung wirklich ja so massiv in der Kaderplanung damit natürlich unmittelbar gekoppelt in deinem Haushalt so massiv eingeschränkt hat und
danach
sabotiert hat. Also das ist echt krass.
Und ja, ich meine,
es gibt ja dieses Meme mit dem Typen, der Fahrrad fährt und sich dann so einen Stock in die Speichen hält. So kann man das Transferfenster 2019/20 bezeichnen.
Ich dachte wirklich, ich war ja mit den meisten Transfers damals auch wirklich sehr zufrieden oder auch begeistert. Ndombele war damals mein absoluter Wunschtransfer. Und ich dachte wirklich, okay, mit Pochettino, der diese Mannschaft irgendwie ins Champions League-Finale geführt hat, und dann diesen ganzen Additions, Sessegnon als toller neuer Spieler für links, für die linke Seite, Ndombele, der das zentrale Mittelfeld deutlich aufbessert und den Abgang von Moussa Dembele damals auffängt, ein Giovanni Lo Celso, der in der Offensive nochmal ein ganz neues Element bringt. Ich dachte halt wirklich, also das sage ich ganz ehrlich, ich dachte wirklich, wir wären Meister. Ich dachte wirklich, wir haben eine absolut realistische Chance, in der Saison 19-20 Meister zu werden. Und es kam sowas von anders. Also der Pochettino war im Ende des Jahres gar nicht mehr Trainer. Und ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir abgeschnitten. Ich glaube, wir sind Fünfter oder Sechster oder so geworden. Katastrophe. Aber ich meine, über die Zeit sind wir glücklicherweise längst hinweg. Das Transferfenster 23/24 war sehr gut. Also kaum Flops. Ich glaube, der einzige, der bisher, den du nicht als positiv bezeichnen kannst, ist einfach Alejo Veliz. Der ist immer noch jung, der kann sich immer noch zeigen, aber hat zumindest in der ersten Saison jetzt nicht sein Preisschild von 15 Millionen gerechtfertigt. Ich bin aber super, super gespannt, was jetzt im Sommer passiert. Es wird ein elementares Transferfenster für die Spurs sein, richtungsweisend, wie gesagt, für Spieler wie Romero, wo es bei ihm dann langfristig hingeht. Wir haben Timo Werner verpflichtet, darüber haben wir noch nicht gesprochen, also eine weitere Leihe. Kurzer Kommentar von mir dazu nur. Ich bin kein riesengroßer Fan, ich hätte mir mehr gewünscht, aber wenn die anderen beiden Spieler für die Offensive absolute Top-Transfers sind, dann komme ich damit absolut zurecht, ihn weiter als Kaderspieler per Leihe zu haben. Also jetzt nehmen wir jetzt mal an, du verpflichtest dann Nico Williams und keine Ahnung, wer noch? Gyökeres. Da bin ich natürlich zufrieden mit einer Timo Werner-Leihe. Wird natürlich nicht passieren, aber nur so nebenbei. Aber Das ist, ich finde, wir können über den Timo Werner-Transfer, also die weitere Verlängerung seiner Leihe, erst sprechen im Kontext der anderen Transfers. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn jetzt keine weiteren, also wenn keine Top-Spieler für die Offensive kommen, dann ist es natürlich enttäuschend. Wenn aber noch zwei weitere Spieler kommen, die die Offensive deutlich aufwerten, dann ist das absolut fein für mich. Genau. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas auf der Agenda, das wir abhaken müssen?
Ich glaube nicht. Ich habe gerade mal wieder mein Mikrofon kurz stumm geschaltet und dann ist es zu spät gemerkt. Deshalb gerade die kurze Stille, sorry. Nee, ich glaube nicht. Ich finde, ich zu deinem letztgenannten Punkt mit Timo Werner stimme ich dir komplett zu. Kann an dieser Stelle ja auch nochmal, können wir nochmal teasern. Ich glaube, wir können die Folge langsam zu Ende kommen, aber wir können schon mal anteasern, dass wir uns das ja auch wieder nicht nehmen lassen wollen für die nächste Saison, für die Saison 24-25, auch wieder einen kleinen Ausblick auf den Kader zu wagen. Das wird wahrscheinlich relativ bald passieren, idealerweise noch bevor dann auch diese Transfers dann die Transfernachrichten so langsam ja immer mehr werden, weil wir eigentlich dann die Idee ist, dass wir Wunschspieler mit in die Folge bringen und dann ist auch mal ganz witzig dann zu schauen, was sich davon vielleicht bewahrheitet, was nicht. Und dann werden wir euch natürlich...
Ich komme mit Guardiol und Saniolo.
Genau. Saniolo und Philipp Kostic, dürfen auch dieses Jahr nicht fehlen. Und genau, dann werden wir euch natürlich mit Transfer-News auch auf dem Laufenden halten. Ihr habt das ja sicherlich mitbekommen in letzter Zeit dann. Ein bisschen unregelmäßigerer Folgenrhythmus. Jetzt steht erstmal die EM an. Ich hoffe, ihr seht uns das nach. Aber ich freue mich schon wieder sehr, sehr auf diese Kader-Folge, die wir hoffentlich innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen aufnehmen und hochladen werden. Also seid gespannt darauf.
Genau. Ich habe nichts mehr zu sagen, deswegen sage ich nur noch, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Genießt das Wetter, genießt die EM-Spiele. Das ist in Deutschland auch nochmal was ganz anderes. Vielleicht haben ja auch einige von euch Karten. Max der Penner hat 3 oder so. Ich glaube, hat er nicht sogar für Spanien, Kroatien
am Samstag? Ja, der ist am Samstag, aber ist ja krank. Ich hoffe, dass er bis dahin wieder gesund wird.
Ja, ich hoffe es. Also das wäre natürlich übertrieben, bitte. Im Notfall... irgendwie 1000 Ibo reinhauen und let's go. Genau, gute Besserung an Max. Euch viel Spaß bei der EM und wir hören uns dann wann auch immer in 1-2 Wochen wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und kommt gut raus.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.